Hallo. Johannes 7,25. Habt ihr alle? Okay, Johannes 7, nicht 1. Johannes. Johannes, das Evangelium, viel weiter vor. Gut, dann wenn du dir die Welt anguckst, dann ist die Angst eigentlich das, was die Menschen treibt. So, es ist nicht die Liebe, es ist nicht das Gute, es ist nicht noch nicht mal wirklich unbedingt reich zu werden oder Macht zu haben. So, sondern es ist die Angst, die den Menschen treibt. So, und du kannst es darin sehen, dass die Menschen haben Angst, nicht genug zu haben, so einen Mangel zu leiden. Die Menschen haben Angst, das zu verlieren, was sie schon haben. So, und setzen alle Zeit und Energie und Kraft dran und alle Möglichkeiten, um das zu beschützen, was sie haben. So, und die Menschen so haben Angst vor dem Tod, haben Angst davor, krank zu werden, Angst davor, irgendwie nicht das zu sein oder zu finden, was sie gern wollen oder suchen. So, und darum dreht sich eigentlich alles. So, und brauchst du nur die Versicherung angucken, so, und es gibt eine Versicherung für alles. So, und die Menschen bezahlen aber dafür, deswegen gibt es so viele Versicherungen. So, und weil die Menschen wollen sich gerne schützen vor dem, was sie nicht kennen. So, und die Menschen wollen sich schützen so vor dem, was passieren könnte, obwohl es nie eintreffen müsste, ne? So, und Angst beherrscht das Leben. Und Jesus sagt, in der Liebe ist keine Furcht. Also wenn du Liebe hast, so dann hast du keine Furcht mehr, keine Angst. Weil es gibt keinen Grund, Angst zu haben. So, und wenn du mit Gott gehst und dich für ihn entschieden hast, dann gibt es auch keinen Grund mehr, Angst zu haben. Und zwar vor nichts. So, also wenn du in der Liebe wächst, dann nimmt die Furcht vor Dingen ab. Und du bekommst ein neues Bild von Gott. So, und weißt du, und du kannst durch den Alltag gehen und du kannst versuchen, dein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen oder zu halten. So, und zu sagen, so, das und das möchte ich gerne haben. So, oder das und das, so, und da bin ich nicht ausgereift und so. Und ich muss alles dran setzen, um da tiefer drin zu werden. So, weißt du, aber Gott gibt uns eine neue Perspektive. Und das macht er langsam Schritt für Schritt. So, und Gott sagt, er hat alles in seiner Hand. So, jedes einzelne Detail, ob Schwangerschaft, ob Krankheit, selbst durch Selbstverschulden, so, durch ob Unfall, ob du dein Kind verlierst oder nicht, so, alles hat Gott in seinen Händen. So, und gestern unser Säugling, der Piet, er wacht auf und kann nicht mehr atmen, weil alle Atemwege verschleimt sind. Und beim Säugling ist das schon ernster als bei einem ausgewachsenen Menschen oder bei einem Kleinkind, ne? So, und meine erste Reaktion war Panik, so Angst, ne? So, aber während dieser ganzen Angstphase und Panikphase und ich will mein Kind nicht verlieren und ich möchte alles dran setzen, um es zu schützen und zu behalten, so hat Gott mit mir geredet. Und hat mir echt Frieden und Ruhe gegeben, weil Gott gesagt hat, hey, ich habe dir gegeben und ich werde auch wieder nehmen. Und die Zeit dafür liegt in meinen Händen. So. Und so ist es. Wir können entspannt durchs Leben gehen, weil wir wissen, unser Ausgang, den hat Gott in seinen Händen. Das ist schon festgesetzt. Und nichts und niemand kann das verändern, diesen Plan, den Gott hat. So, du kannst dein Leben keine Elle dazu oder wegnehmen, sagt Jesus. So. Dein Leben ist festgeschrieben. So, und Gott lässt es nicht zu, dass dir was passiert, solange er einen Plan mit dir hat. So, und solange er einen Plan mit dir hat auf der Erde, solange wird dir nichts passieren. Das heißt nicht, dass du nicht krank werden kannst an einer tödlichen Krankheit oder so, ne? So einen Krebs haben kannst oder sonst irgendwas und daran stirbst. Aber wenn, dann kannst du dir getrost sein, jetzt ist die Zeit, nach Hause zu gehen. So, von daher sagt Gott, achtet nicht auf den morgigen Tag, sondern bleibt bei heute. Weil der heutige Tag hat schon Sorgen genug. So, und das ist Gesundheit. Und das ist halt ziemlich, ziemlich weise von Gott. So, weißt du, weil jeder Tag bringt seine eigenen Sorgen. So, von daher, hab keine Angst. Hab keine Angst, im Dunkeln zu gehen. Hab keine Angst, auf Menschen zuzugehen, wo du denkst, die werden mich jetzt umbringen. Hab keine Angst, für den Glauben einzustehen, weil du Angst vielleicht davor hast, so von den Menschen so, ja, ignoriert oder ausgelacht zu werden oder geschmäht. So, Gott hat alles in seinen Händen und nichts und niemand kann daran was ändern. So, das will uns der erste Teil heute zeigen. Also, Johannes 7, Vers 25. Lesen wir mal 7, Vers 24. Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Also die Hohepriester sind jetzt schon, und die Schriftgelehrten, die religiösen Führer, ne, sind jetzt schon an dem Punkt, dass sie halt nur noch gucken, okay, Jesus ist nicht so, wie wir uns unsere Messias vorgestellt haben. So, der will nicht uns erhöhen, der will nicht uns weltweit an die Macht bringen und der will nicht unsere Pläne und unseren Glauben verwirklichen, sondern der macht hier sein eigenes Ding. Und wir müssen uns ändern, um zu ihm zu passen. So. Und seitdem versuchen sie, Jesus zu töten. So, und sind jetzt jedes Mal, wenn sie im Gespräch sind oder Jesus auf der Fläche tritt und irgendein Schriftgelehrter oder Hohepriester steht mit da in dem Kreis, so, die stehen nicht da, um Jesus anzugucken und stehen nicht da, um zu forschen, ist es der Messias oder nicht, sondern die stehen da, wie kann ich den Typ umbringen? Was ist die beste Möglichkeit? Die hören auf die Gespräche von den Leuten, das sehen wir heute noch, so, und warten nur auf eine Chance, irgendwie ohne die Volksmengen gegen sich zu haben, Jesus von der Seite zu schaffen. So. Aber wie es in der religiösen Welt halt ist, und auch in der Gemeinde, die auf sich aufbaut und auf die Menschen, ne? Die Menschen sind wichtiger, haben wir heute gelesen, in so einem Kirchendienst da, Gemeindendienst da, so, und der Sonntag ist für die Menschen gemacht. Der Sonntag ist, was, wie stand's da? Sag nochmal.
Der Sonntag ist der Mittelpunkt für die Menschen.
Ja, der Sonntag ist der Mittelpunkt für die Menschen. So, und das sagt halt sehr viel aus über die moderne Kirche und über das, wie es auch in der Religion ist. Es dreht sich nicht um Gott, sondern es dreht sich um Werke und um die Menschen halt. Ne? So, und es sollte genau andersrum sein. Jesus ist das Zentrum. Jesus soll der Punkt sein, um den sich alles dreht. Gott der Vater soll der Punkt sein, um den sich alles dreht. Die Gemeinschaft mit Gott endlich wieder zu haben. So, und Vers 26. Und siehe, er redete öffentlich und sagte, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und siehe, er redet hier öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Also die Volksmenge steht da und beobachtet auch ihre religiösen Führer, die ja bis jetzt immer ihnen die Schrift ausgelegt haben, ne? So, und gucken halt nach ihrem Urteil, das sind unsere geistlichen Leiter, also gucken mal, wie die reagieren und was die sagen. Wenn die ihn als Messias jetzt abstempeln, dann ist er das. So, und wenn nicht, naja, dann mal gucken. So, und die beobachten ihre Führer und überlegen sich halt so, ja Mann, so, die sagen nichts, aber die wollen ihn töten, aber sagen nichts. Cool, vielleicht so, und haben sie erkannt, dass er wirklich der Retter ist der Menschen. Vers 27. Doch von diesen wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Und und für mich total logisch, so, ich kann die Menschen da nicht richten, weil, weißt, die gucken Jesus an und sehen ihn als Zimmermann, in Galiläa groß gewordenes Kind, ne? So, ist jetzt Mann, so, kennen die Geschichte von der Familie, die Mutter, die ja vom Heiligen Geist schwanger geworden ist, ne? So, und als Jungfrau, logisch, so, und das glauben natürlich alle, so, und ich meine, die gucken ihn an und sehen ihn halt mehr als Bastard an. Und das war damals halt ein Kind, das von einer Frau geboren wurde, die unehelich Sex hatte. Und das war, naja, jemand, den man verabscheut hat, ne? So, und das hier ist doch der Jesus. Ich weiß genau, woher der kommt und was der gemacht hat. So, und das kann nicht der Christus sein. Und sie zweifeln. Aber sie zweifeln halt durch falsches Verstehen vom Gotteswort. Und weil sie, wie Vers 24 steht, mit ihren Augen halt richten. So, weil sie nicht gerecht sind, nicht zu Gott gehen und nicht ihn fragen. Lesen wir mal weiter. Ne? Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und ihr wisst, wer ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Also Jesus redet von Gott, dem Vater. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also wie gesagt, es gibt drei Dinge hier in dem Kapitel heute. Lesen wir nochmal. Ist das nicht der, den sie zu töten suchten, ne? Dann, da suchten sie ihn zu ergreifen, Vers 30, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde, die war noch nicht da. Und Vers 44, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Es sind die, die eigentlich das Sagen dort haben und ihn töten wollen, so, und auch das Volk wäre hinter den religiösen Führern, sobald die, weißt du, so, aber sie können nicht. Und dann kommen sie und wollen und schicken sogar später, sehen wir dann so einen Diener hin, also die Leviten, ihre Polizei sozusagen, so, die Verordnung im Umfeld vom Tempel gesorgt haben, so, schicken zu Jesus und sagen, ey, greift den und bringt den her. So, und sein Ende ist jetzt da. So, und die wollen, aber die können nicht. Das ist wie in einem irgendein Evangelium, wo Jesus lehrt, so, und super viele Menschen stehen um ihn drum rum und wollen ihn von Klippen schmeißen, ne? So, und Jesus geht einfach durch die Menge durch. So, die wollen ihn greifen, aber können nicht. Und so ist es in unserem Leben genauso. Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Und es ist unmöglich, in diesem Plan irgendwie einzugreifen oder es zu verändern. So, weißt du, wir haben einen Schutz und eine Sicherheit, die mehr wert ist als jede Versicherung auf der Welt. Wenn jetzt unser Haus abbrennt, dann brennt es ab. Nicht, weil Gott uns strafen will, sondern weil was Wichtiges damit entstehen soll. Und all das, was wir hier besitzen, das kann man wiedererlangen. Ne? So, unser Herz braucht keine Angst haben vor Verlust. So, und selbst wenn sowas Schreckliches passiert, wie wenn der Ehepartner stirbt oder die Kinder, dann braucht man keine Angst davor zu haben, weil wir können wissen, unsere Familie ist in Gottes Plan und alles, was passiert, hat einen Grund. Auch wenn es weh tut. Ein Freund von Jesus ist gestorben und Jesus hat geweint, weil er traurig war. So, der Lazarus. So, aber das heißt nicht, dass wir nicht trauern dürfen oder dass wir sagen sollen, ja, ich habe Glauben an Gott, so, und von daher, tschüss. So, ist klar, dass wir die Menschen vermissen und das soll auch so sein. Aber wir brauchen keine Angst davor zu haben. Und diese Angst soll auch nicht unser Leben bestimmen. So, manchmal kommt irgendwas so wie eine CD, wo jemand den Tod besingt von seinen Kindern oder seinem Ehemann oder so, ne? Und es kommt sofort Angst im Herzen, ich könnte meinen Ehemann oder mein Kind verlieren. So, aber lass nicht zu, dass dich Angst beherrscht, weil da ist Liebe nicht mehr da. So, sondern geh in Gottes Schutz und bleib da und berg dich. So, alles ist wunderbar. Und wenn jemand von meiner Familie stirbt, so, dann bin ich super traurig und wahrscheinlich auch depressiv. So, keine Ahnung, ich hoffe dann nicht. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Teil mir, der sagt, da ist auch Freude dann da. So, weil ich weiß, egal wer meiner Familie stirbt, der wird es besser haben als jemals zuvor. So, der hat es geschafft, oder sie. So, von daher, so, denke weiter als das, was hier unten ist. So, hab den Blick auf das, was oben ist. Vers 31. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, dann wird er dann wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser hier getan hat. Das ist ein bisschen blöd geschrieben. So, wenn du eine andere Übersetzung guckst, dann macht das mehr Sinn. Also viele von der Volksmenge glaubten an ihn und sagen, na, wenn noch ein Messias kommen soll, so ein, ist dann nicht möglich, dass der noch mehr Zeichen und Wunder tut, als Jesus Christus selber getan hat. Weißt du, die haben Jesus gesehen, die haben seine Macht gesehen, die haben gesehen, dass er Dämonen austreibt, Krankheiten heilt, Tote lebendig macht, so ein Worte der Weisheit noch nie da gewesen redet, so die alles erklären. So, und weißt du, die sagen, das ist prophezeit, das ist unser Messias. So. Genauso kann es auch bei dir sein, so, fang nicht an zu zweifeln, sondern halt dich an dem, was Jesus dir schon gezeigt hat. Das ist ein ziemlich kostbarer Schatz. Aber die Pharisäer sehen die Wunder und hören auch die Worte, die er sagt, so, aber ihr Herz bleibt kalt. So, sie hören die Wahrheit, weil Jesus ganz offen und direkt mit ihnen redet, aber ihr Herz bleibt trotzdem hart und kalt. So, weil sie nicht loslassen wollen und können von dem, was sie sich erbaut haben. Das ist wie wenn du dir eine große Kirche anguckst, ne? So, würde jetzt zum Beispiel die katholische Kirche so sagen, wir leben jetzt wieder nach Gottes Wort und nehmen es so, wie es da ist. So, dann würde es bedeuten, dass alles, was sie sich über die Jahrtausende zusammengebaut haben, sofort einstürzen würde, wie ein Kartenhaus. So, die müssten zugeben, dass alles, was sie getan haben, nichtig ist und keinen Wert hat. So, und sie müssten anfangen, wieder klein zu denken. So, und das ist nicht mehr möglich, weil die haben sich sowas Riesiges aufgebaut, dass sie alles dran setzen müssen, das überhaupt zu halten. So, da ist viel zu viel Einfluss schon dahinter. So, letztens hat mir jemand gesagt, dass der Papst jetzt gesagt haben soll, wer nicht in die katholische Kirche geht, der ist auch nicht errettet. So, ich habe keine Ahnung, ob es das ist, ich werde nochmal nachforschen. So, aber ja, pass auf, dass du nicht solche Werke in deinem Leben hast, so, dass du nicht an irgendwas arbeitest oder baust, sowas, was auf dich beruht. Weil dann wirst du dein Leben lang dafür arbeiten müssen, damit das irgendwie stehen bleibt. Und du wirst ohne den Heiligen Geist leben, ohne die Kraft von Gott. So, und du musst anfangen, alles mit deinem menschlichen Verstand und deiner menschlichen Kraft zu tun. Und du kommst in deine Grenzen. So, es ist besser, klein zu sein und es ist besser, nicht dich zu wirken, so, aber dafür in der Kraft und in der Weisheit Gottes durchs Leben zu gehen. So, also pass auf, dass du nicht anfängst, solche Werke in deinem Leben zu haben. Die Pharisäer, Vers 32, hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelten. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprach die Juden untereinander. So, also wenn hier bei Johannes steht, die Juden, dann ist es nicht das Volk, sondern sind das immer die Hohepriester und Schriftgelehrten. Und Pharisäer. So. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will der denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Soll er etwa zu den unter den Griechen zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Wenn dein Herz nicht berührt ist, Und wenn du nicht mit deinem Herzen zu Jesus gegangen bist, so, und ihm von deinem Herzen aus gesagt hast, das ist mein Leben und ich sehe, dass es dreckig und wertlos ist. Auch für dich hat es Wert. Hier ist es. Nimm's und jetzt möchte ich dein Leben haben. Und wenn du dann nicht im Gehorsam und im Vertrauen in diesem neuen Leben gehst und Gott vertraust und ihm nachfolgst und nicht dir und deinem alten Sein, sondern weißt du, dann wirst du vielleicht einen Schein von Religiosität haben und du wirst doch zu Gottesdiensten gehen oder irgendwas Christliches tun. So, aber es ist dir unmöglich, den Zugang zu Gott zu finden. So, wir haben eine lebendige Beziehung mit Gott. Jesus hat gesagt, und das ist eine Prophezeiung, eine Verheißung, die er uns geschenkt hat, ein Versprechen. Und Gott kann seine Versprechen nicht lösen. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber hier sagt Jesus zu diesen religiösen Menschen, ihr werdet mich suchen, und ihr werdet mich nicht finden. Und ihr werdet klopfen, und ihr werdet keinen Eingang finden. Ihr könnt nicht zu mir kommen. Das sagt er, weil sie die Chance haben, zu ihm zu kommen und ihn zu finden, aber sie nicht nach ihm suchen, sondern nach der Verwirklichung von sich selbst. Also, und pass auf, so, versuch nicht die Welt zu ändern, versuch nicht die Menschen zu ändern, die ohne Jesus ihr Ding tun. Es ist nicht möglich. Jesus hat es nicht geschafft und wir schaffen es erst recht nicht. So, dieses komisches Treffen da in der Mitte der Woche. So, und ich habe nochmal für gebetet und ich glaube, ich werde nicht hingehen. So, und außer Gott sagt mir nochmal direkt, weil ich kann sie nicht ändern. Aber ich kann die Wahrheit leben. Und Jesus sagt, ein wahrer Glaube ist der, der praktisch ist. Ein wahrer Glaube ist der, der tut, wo Werke rauskommen. Das ist ein lebendiger Glaube. Und an den Werken werden sie mich erkennen. So, und ich werde lieber hier als Gemeinde so ein praktisch lieben, praktisch dienen und praktisch die Wahrheit ins Licht geben. So, dass die anderen Gemeinden sehen, so, wer Jesus ist und was er denkt. Du bist ein großes Zeugnis, so, du kannst nur ein Zeugnis sein, wenn du lebst, was du glaubst. So, ansonsten zweifelst du selber an dem, was du glaubst, wenn du es nicht leben kannst und bist nicht überzeugt. So, die Menschen werden an der Liebe erkennen, zueinander, wer Jesus ist. Und Liebe muss praktiziert werden. Es nützt nichts, wenn du die Liebe perfekt definieren kannst. Es nützt nichts, wenn du Gottes Wort perfekt definierst, so, und auslegst. So, und die Menschen haben genug Worte. So, und du musst es leben. Du bist Gottes Wort, lebendig. Und Gottes Wort kam lebendig auf die Erde und war Licht und hat die Dunkelheit vertrieben. Und nur so sind wir jetzt Gottes Wort, weil Gottes Wort in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und wir sind die, die das Wort leben und rausgehen und einzig und allein dadurch Licht sind. So. Gottes Wort ist nicht nur ein Buchstabe, Gottes Wort ist lebendig. Und die Lebendigkeit ist in uns. Also lasst uns das Leben und durch unser Leben erzählen, sodass die Menschen berührt werden und zu Jesus kommen. Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich liebe das, weil wenn du nur die drei Worte nimmst, dann heißt es: dürstet, komme, trinke. Hast Durst? Na dann komm und trink. Wenn du merkst, du hast einen Hunger in dir nach irgendwas, dann musst du dich in den Arsch treten und deine Füße bewegen und was tun, um, und zwar das, hinzugehen. Also wenn du merkst, mir fehlt was, dann musst du dich bewegen und dorthin gehen, zur Quelle. Die ist immer da, immer offen, immer bereit zu geben. Ohne Ende. Das heißt, du kannst mehr haben, als du brauchst. So. Aber du musst dorthin gehen und nicht nur das, du musst nicht nur hingehen und es angucken, sondern du musst es nehmen und benutzen. Jesus hat gesagt, das ist der Weg. Wenn du Glauben hast, dann tu ihn praktisch. Glaub nicht nur, sondern tu es. Das ist wahrer Glaube. Und da ist Leben drin. Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wie gesagt, Glaube ist immer was Praktisches, ne? Ansonsten hast du Vertrauen. Quatsch, also vergiss das. Glauben ist immer was Praktisches. Und wenn du hingehst und nimmst, so, dann wird aus dir Leben fließen. Und zwar im Übermaß, so dass es überschwappt. Das sagte er aber von dem Geist, der in ihm, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und uns ist logisch jetzt, so weil wir es im Neuen Testament tausendmal lesen und immer wieder hören, wir haben ein neues Leben bekommen, der Heilige Geist wohnt in uns. Und der Geist ist der, der lebendig macht und berühren will. Es ist der, der uns leitet, der uns sagt, da und da geht's lang. So, und wenn du den Weg gehst, den anderen, deinen Weg, so den Weg der Welt oder dem vom Satan oder von deinem Fleisch, so dann ist der Heilige Geist der, der immer wieder mit uns geht und uns lehrt und uns tröstet und uns zurechtweist und sagt, gucke, wie elend du bist gerade und wie arm. Geh zurück auf den Weg und tu Buße. Kehre um und geh den Weg. Das ist wieder was Praktisches, Buße tun. So. Und aus dir werden Ströme von mir fließen. So, du wirst ein Mann sein oder eine Frau, die Menschen hören und sehen und sagen, da ist was, was ich niemals hatte und das ist was, was ich will. Du wirst jemand sein, der redet und nicht nur Quark, sondern der redet und es wird die Welt verändern. Du bist jemand, der praktisch lieben kann, weil der Heilige Geist durch dich wirkt, weil du es zulässt, dass er wirken kann. Wir haben alles schon in uns, aber wir müssen es zulassen. So. Willst du nicht nur selbst verändert werden, sondern sehen, wie sich die Dinge um dich verändern zum Positiven, dann mach dich auf und vertraue Gott in jedem einzelnen kleinen Schritt. Damals war der Geist noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde, das heißt, nicht wieder auferstanden ist. Gekreuzigt war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber Jesus ist auferstanden und sitzt beim Vater und er hat den Geist geschickt. Drum nutze, was du hast. Vers 40. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Und andere sprachen, dieser ist der Messias, der Retter, Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Pass auf, dass du die Schrift nicht liest und denkst, oh, ich weiß jetzt so viel. So, weil um zu verstehen, musst du das Ganze im Blick haben. So, du kannst nicht nur einen Vers rausnehmen und sagen, das ist die Wahrheit. Du musst den Kontext lesen. Ansonsten kommen Irrlehren. Und die Leute haben gelesen, es gibt zwei Verse in der Bibel, wo steht, der kommt aus Bethlehem, der Messias, ne? Und der wird ganz schnell da sein. Und die lesen das, und haben ihre Doktrinen draus gemacht, was vererbt wurde. Was in allen Gottesdiensten, egal in welcher Stadt, gelehrt wurde. Nämlich, dass Jesus aus Bethlehem kommt, dort lebt, und auf einmal da ist und wird die Welt auf einmal richten und Jerusalem aufbauen. Das war die Lehre von den Juden, ist so heute noch. So, steht aber nicht im Gottes Wort so da. So, von daher, pass auf, dass wenn du durch Gottes Wort gehst und lehrst, oder selbst wenn du mich hörst oder einen anderen Pastor, so, dass du nicht sofort das aufnimmst und sagst, so ist es. Weil du kannst es nicht wissen. Wie mit der Entrückung der Gemeinde, ne? So, und ich glaube, weil ich es gehört habe, dass die Gemeinde entrückt wird, weg ist sie, und dann 7 Jahre Trübsal, dann kommt Jesus. Aber du weißt nicht, wie das wird. Reaktion. Es kann auch sein, dass die Entrückung bedeutet, dass in der Zeit keiner mehr zum Glauben kommt, weil alle zum Glauben gekommen sind, die sollen. So, und dann wird gewartet, bis die tot sind und sterben. Und wenn die tot sind, dann kommen 7 Jahre Trübsal, wenn der Letzte gestorben ist. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Du kannst es auslegen, wie du es willst. So, also pass auf, so, dass du nicht so dich verhärtest, so der Wahrheit gegenüber, wie die Juden hier und damals. So, und nur weil Carol Sheppel das sagt, heißt es nicht, dass es so ist. So, und ich bin da offen gegen. So, und bei vielen Sachen sage ich einfach, ich kann es nicht sagen, weil es steht nicht genau drin. Es gibt viele Möglichkeiten. So, aber trotzdem muss ich was lernen, also lehre ich trotzdem, was ich glaube. So, aber immer mit dem Hinterhalt so, ich werde dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich verstehe das so, ich glaube das so, aber das heißt nicht, dass ich nicht zurechtgewiesen werden kann, dass ich nicht falsch liegen kann, ne? So, von daher ist es super wichtig, dass jeder von uns persönlich zu Gott geht und zum Heiligen Geist und sagt, lehre du mich, erklär du es mir, wie ist es wirklich? Ich habe es gehört und es macht Sinn, aber ist das so? Ich möchte, dass du mir das bezeugst. Und Gott macht das hundertprozentig, hat er bei mir jedes Mal gemacht. So, Gott will uns die Weisheit geben und den Blick, den wir brauchen. Also verlass dich nicht so sehr auf Menschen. So, was die Leute damals nicht wussten, was wir aber heute wissen, Jesus Christus kam von David, vom Stamm, vom König David ab, von seinem Samen. So, weil Maria nämlich in der Ahnenkette ist von König David. Und eigentlich geht es vom Mann immer, so, und das dann vom Mann zu Mann, ne, diese Linie geht, so, aber dort nicht, weil so ein Josef hatte mit Jesus nichts zu tun, sondern Maria wurde von Gott geschwängert. So. Nicht sexuell, sondern auf seine Art. So. Weißt du? Und deswegen gibt es von Josef bei Jesus keine Stammlinie und auch keine Sünde, die übertragen wurde, weil die Sünde durch den Samen vom Mann immer weitergeleitet wird, als Bild. So. Weißt du? Bei Jesus war das auch komplett anders. Bei Jesus, da war nicht vom Mann, sondern von der Frau, von Maria. So. Und ihre Linie kommt von David her. So, und deswegen, und Jesus hat nicht in Bethlehem gelebt, sondern in Galiläa ist er groß geworden, aber in Bethlehem, da wurde er gezeugt. Ja? Was? Na? Wurde gezeugt, geboren in Bethlehem. Naja, also halt geboren, okay. Er wurde nicht gemacht in Bethlehem, aber er ist dort geboren. Danke. So. Und Nazareth ist in Galiläa. So. Okay. Also kam der Messias aus Bethlehem und vom Stamm Davids. So, in Vers 45. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Diener antworteten: Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworten ihnen die Pharisäer: Ach, seid auch ihr verführt worden? Glaubt doch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Und damals, und wahrscheinlich heute noch, die religiösen Führer haben sich angesehen mit einem Ring und küssen nicht, ne? Ist egal, ich will nicht immer hetzen gegen irgendeine Kirche, sondern aber die halt sich adlig hinstellen, so ungefähr, so eine höhere Stellung, so, und die das Volk halt sehen als ungebildet und somit weg von Gott, so, und die Gott nicht kennen können, so, und halt als weniger wert, als Pöbel, sondern als, wie steht's hier, Pöbel, die das Gesetz nicht kennen, und unter denen ist der Fluch, weil die Gott nicht kennen können. So, auch wir kennen die Schrift, wir studieren die Schrift, wir leben die Gesetze und halten uns daran. Wir haben sogar noch viel mehr geistliche Regeln gemacht. So, wir kennen Gott. Wir haben eine Beziehung mit ihm. Der Pöbel nicht. Aber die Propheten und alle, die Gott benutzt haben, kam immer vom Pöbel. Selbst David, der König David, ne? So ein König David war von einem ganz normalen Hirtenmann der Sohn, und David war selbst ein Hirte. So ein, und wurde dann durch Riesenwunder, durch Goliath und durch seinen Glauben an Gott halt irgendwann zum König erwählt. Aber David selber war auch nur Pöbel. Aber er war Gott näher als jeder Adlige damals und jeder, der höher stand, so in der Religion. Weil sein Herz war in der Zeit das einzigste Herz, das zu Gott geschrien hat und ihm vertraut hat. Alle von dem Volk sahen David an, sahen Goliath an, diesen Riesen, und haben gezittert und hatten Angst. Und Goliath stand da auf der Fläche, na los, wir ziehen ab, wir sind sogar eure Knechte, so, wenn nur einer hier mich besiegt. So, und keiner hat sich getraut, weil alle Menschenfurcht hatten. So, und kein Vertrauen auf Gott hatten, weil keine Liebe da war. Nur Glaube. So, und Goliath fängt an, Gott zu verlästern und ihn niederzumachen, der Gott der Juden, ja, ja, alles klar, so groß und mächtig. Und da ist ein kleiner Junge, David, der keine Erfahrung hat im Kampf, keine große, so, der nicht viel Wissen hat über Gott, aber sein Herz ist bei Gott. Er liebt Gott, er vertraut ihm. So, und er lebt, was er glaubt. Er steht da und schellt die Großen, die Könige und die Hohepriester und alle, die da standen vom Volk, die Soldaten, und sagt, hey, kriegt ihr das nicht mit? Der lästert gerade über unseren Gott. Ich kämpfe gegen diesen Typen. Und da kommt dieser kleine Knirps gegen den 4,5 Meter Mann, so nur mit seiner Steinschleuder, und macht ihn nieder. Weil David stand da und hat gesagt, so, wenn Gott für mich ist, dann kann keiner gegen mich sein. Und wenn Gott das will, dann wird er Sieg schenken durch mich. So, ich habe schon gegen Bären gekämpft, so, als ich meine Schafe verteidigen musste. Und gegen Wölfe habe ich vertrieben. So, und jedes Mal war Gottes Hand mit mir und hat mich beschützt und hat gesagt, dir schenke ich den Sieg. Also warum jetzt nicht auch? Und David stand da auf der großen Kriegsfläche und sagte genau das Gleiche in dem Glauben. Tja, der ist riesengroß, der Typ. Und der hat viel mehr Kraft als wir alle zusammen vielleicht. Aber so, für Gott ist das nicht. Und für Gott ist das nicht wichtig. Und ich liebe meinen Gott, ich vertraue meinem Gott. Und ich habe keine Angst um mein Leben. So, wenn Gott hier Sieg schenken will, dann wird er mich benutzen und Sieg schenken. So, ich muss nicht stark sein und ich muss nicht groß sein und ich muss nicht wissen. So, es reicht, wenn Gott will. Und David macht Goliath nieder und wird König von Israel. Nach einer langen Geschichte und einer ziemlich langen, harten Epoche. Jetzt gehen wir jetzt mittwochs durch. So, hab Vertrauen in Gott mehr als in den Dingen, die du in deiner Hand halten kannst. Und mehr in den Bereichen, die du hast, oder mehr als in den Leuten, die du kennst. Selbst mehr als in Dr. Google. Dr. Google kann dir nicht sagen, ob dein Kind das überleben wird oder nicht. Gott kann's. So. Und es hilft dir nicht zu wissen, wie die Krankheit funktioniert und wie die Krankheit behandelt wird. So. Das, was du brauchst in dem Moment, so, ist nicht der Name und die Art und wie man damit umgeht, sondern das, was du brauchst in dem Moment, wenn du in Panik oder Angst bist, ist der tiefe Frieden Gottes, den nur er schicken kann. So, weil er im Himmel wohnt und ohne Zeit, weil er die Zukunft kennt und weil er zu dir kommen kann und dir sagen kann, lass mich dich trösten, ist alles okay, es wird alles gut ausgehen, setz dich zurück, so, und vertrau mir, du kannst mich preisen. So, also wirf das nicht weg, was du hast, ansonsten bist du wie die Welt und wirst wie die Welt niedergehen in deinem Leben, so, weil du immer nur von Angst und Furcht beherrscht wirst und Dunkelheit. Niemals hat jemand so geredet wie er. Und das ist auch heute noch so. Niemand da draußen kann so reden wie Jesus. Geh zu ihm und er hat Worte des ewigen Lebens. Geh zu ihm und höre ihm zu und du wirst Worte hören, so, die du nie für möglich gehalten hast. Worte, die in dein Herz gehen und die dein Leben verändern. Also wirf das nicht weg. Und es reicht nicht, nur Bücher zu lesen über Gott oder von Menschen zu hören, die eine Beziehung mit Gott hatten oder haben, sondern du musst eine Beziehung mit ihm haben. Und er möchte dir viel schönere und tiefere und kostbare Dinge zeigen als das, was du in dem Buch liest. Weil das sind die Sachen, die genau dich betreffen. Und zwar genau mit den Worten, die du jetzt brauchst. Also wirf das nicht weg durch so ein paar lumpige Körner, wenn du ein ganzes Feld haben kannst. So, nimm das, was Gott hat. Und dann hast du den gesamten Reichtum, den gesamten Schatz. Sei nicht zufrieden mit einer Hand voll, die von irgendjemand anderem kommt. Worte und Gedanken, die schon so alt sind, dass die Samen schon anzufallen sind. Ich meine, ich lese Bücher und ich liebe das, Predigten zu hören, weil es ist eine Erbauung für mich. Aber ich will das nicht tun, wenn ich nicht vorher mit meinem Jesus zusammen war und meine Predigt persönlich von ihm bekommen habe. Er hat die Worte und die Gedanken, die du brauchst. So, also achte lieber mehr darauf. Tja, aber mit der Wahrheit ist es halt so, entweder willst du sie oder du willst sie nicht. Mal gucken. Vers 50. Also die Pharisäer haben ja gerade gesagt, gibt es denn hier vielleicht irgendeinen Pharisäer, der auf Jesus reinfällt oder an ihn glaubt? Oder sich irgendwie im geringsten Maße dafür interessiert, ob es nun wahr ist oder nicht? Da ist einer, Nikodemus. Wisst ihr noch, das ist der, der zu Jesus nachts kam. Einer von den ganz Obersten, von den größten der Juden, religiösen Führer. Ja, der glaubt. Und Nikodemus, auch wenn nicht gerade direkt, aber wenigstens geht er ein bisschen in Richtung und möchte ein bisschen Wahrheit und Lenkung reinbringen. Aber selbst er, der als Person anerkannt ist, wirst du sehen, was er für einen Einfluss hat auf seine religiösen Brüder dort. Das spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer, der ihnen war. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Also Nikodemus sagt, im Endeffekt, hey Leute, ihr labert hier die ganze Zeit und ihr habt schon das Urteil gesprochen, er ist schuldig, er muss getötet werden, aber ihr habt ihn nicht einmal gefragt oder ihn angesprochen. So, ist es denn gerecht, ja, dass ihr jemanden beschuldigt und verurteilt in eurem Herzen so ein, wo ihr überhaupt gar nichts wisst, außer das, was ihr gesehen oder gehört habt von anderen? So, und pass auf dein Herz auf. Und eigentlich ist es logisch, dass die Leute jetzt sagen müssten, du hast recht, Nikodemus, wir werden mal zuhören, was er zu sagen hat. So, ist aber nicht so, fast 52. Dann sind wir fertig. Sie antworteten und sprachen ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgekommen. Und so ging jeder in sein Haus. Weißt du? Und es ist so wie jetzt nächsten Mittwoch. Ich habe nicht dieses Ansehen. So, ich bin nicht einer der Größten hier, sondern ich bin unbekannt und klein und winzig. Und man weiß noch gar nicht mal, was ich glaube. So, ist so. Aber wenn jemand einen Kampf hat und seinen Blick darauf hat und wenn viele da sind, viele Leute, die religiös sind oder nicht, aber wenn viele Menschen zusammenkommen mit einem Ziel und einer Vision, ne, und gerade Feuer und Flamme dafür sind, so, dann lassen sie sich nicht davon abbringen. Außer Gott will das. So, und dann wird Gott das halt zeigen und sagen, so, jetzt ist, geh hin und sei Zeugnis. Und dann wird sich alles verändern, ne. Auch wenn das nicht passiert, so, die Leute hier, die wollen gar nicht wissen, so was die Wahrheit ist. Denen interessiert es nicht. So, und sie fangen an zu lügen. Weil aus Galiläa, da wurden zwei Propheten geboren. Einmal der Jona und der Nahum. Alle beide in Galiläa geboren. Steht in der Schrift im Alten Testament. So, weißt du? Aber eigenes Werk macht blind. So. Von daher lass nicht zu, dass dein Herz so erkaltet. Und ich weiß aus Erfahrung, das kann jedem passieren. So. Das Einzige, was uns davor schützt, nicht zu erkalten, so, ist, dass wir persönlich mit Gott zusammen sind. Nicht nur über andere und über Umwege, so, und über Werkzeuge, die er uns gibt als Erbauung, sondern persönlich und direkt. So, David hatte nicht viel Macht, aber seine Macht war, dass er persönlich und direkt mit Gott immer in Verbindung stand. Deswegen hat er auch einen Heiligen Geist bekommen, sogar zu der Zeit, wo Jesus noch gar nicht da war und noch nicht gekreuzigt wurde. So, und trotzdem hat er Gottes Stimme gehört und seine Leitung gehabt und sein Vertrauen und seinen Sieg und Vision. So, wie viel mehr haben wir jetzt? Weil wir haben einen Heiligen Geist in uns. Also wirf nicht das Wichtigste weg. So, die persönliche Beziehung. So, und ja, lass uns beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns hältst, uns verbindest, uns zurechtweist, uns die Wahrheit sagst und uns bereit machst, die Wahrheit zu ertragen, sodass wir diese annehmen können. Bitte pass auf unser Herz auf, dass es nie weggeht, so dass es nie kalt wird. So, pass auf uns auf, dass wir zuerst dich suchen, bevor wir menschlichen Rat holen. So, du bist unser Vertrauen, unser Schutz. Und nichts und niemand kann uns von deiner Liebe trennen. Und ich danke dir für diese Verheißung, für die Erbauung heute. Und mein Herz wünscht sich einfach näher bei dir zu sein. Ja, wir lieben dich. Wir danken dir sehr. Und, ja, bitte hör mir auf zu reden, Herr. Ja. Amen.